Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unsere heutige Changemaker.
Bernadette Spiesberger. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen, liebe Bernadette Spiesberger. Schön, dass ich heute bei dir in der Fachhochschule in Linz zu Gast sein darf.
Danke für die Einladung, lieber Gerald. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten gehabt, aber genau. Jetzt sitzen wir da in einem Hörsaal an der FH Linz und ich freue mich sehr, dass du von Salzburg den Weg hierher gefunden hast.
Gerne, ja, es war spannend. Wir haben ja über LinkedIn uns kennengelernt und uns ausgetauscht und, ja, und jetzt sehen wir uns auch persönlich. Das finde ich immer ganz interessant, den Menschen dann auch live und persönlich zu erleben. Und damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch den Menschen Bernadette live erleben, also nicht direkt live, aber über das Audio, würde ich dich gerne fragen, wer ist denn die Bernadette, die mir gegenüber sitzt? Wer bist du denn als Mensch, wenn man alle unternehmerischen und wirtschaftlichen und arbeitsmäßigen Facetten weggibt?
Ich sehe mich als Frau. Das ist immer meine Geschlechterrolle, und ich glaube, da werden wir heute noch ein bisschen davon sprechen, mich doch sehr prägt oder die ich als gewissen Auftrag sehe, so mag ich es fast sagen. Warum? Weil ich 3 Mädchen habe, also ich habe 3 Töchter. Ich bin Mama, ich bin Ehefrau, ich bin berufstätige Mama. Also um von diesen Hüten vielleicht auch gleich zu sprechen, die ich trage. Genau, und vor allen Dingen bin ich Menschin, die versucht, in einer sehr volatilen Welt sich zurechtzufinden und Kinder zu begleiten, sich dort in einer wahrscheinlich noch agileren Welt wie jetzt einfach ja, in einer Lebendigkeit und in einer Freiheit bewegen zu können.
Ja, ich habe schon gelesen, auf deiner Homepage ist ein 4-Mädel-Haus. Das ist cool. Wie alt sind denn deine Kinder? Also in welchem Zeitraum werden sie sich dann in die Wirtschaft bewegen?
Es dauert noch ein bisschen. Meine älteste Tochter ist 10, eine mittlere ist 7,5 und die kleinste wird morgen 5.
Ah, okay. Freudentag morgen.
Genau.
Spannend. Da kommt ja dann die Schule schon in unmittelbarer Nähe,
genau,
noch
richtig,
in einem Jahr.
Richtig, genau.
Genau. Und was sind so die Herausforderungen, wenn man so junge Menschen ins Leben begleitet oder begleiten darf?
Naja, ich sehe die größte Herausforderung tatsächlich in der Anzahl der Möglichkeiten, die diese jungen Leute heutzutage vorfinden und gleichzeitig gute Entscheidungen zu treffen für sich. Und wir haben das im Eingangsgespräch schon ein bisschen angerissen, dieses Umgehen mit dem Planeten, der uns da geschenkt worden ist. Also durch diese gewisse Achtsamkeit, die es braucht. Also es ist ja unglaublich, in welchem Tempo die Menschheit die Erde, ich möchte fast sagen, zugrunde richtet, weil das tun wir in meiner Meinung nach. Und ihnen diesen achtsamen Umgang auch wieder angedeihen zu lassen, dass diese Welt auch lebenswert bleibt, nämlich auch für die Generationen, die dann noch folgen. Das sehe ich schon in einem sehr großen Auftrag im Elternsein tatsächlich.
Spannend. Und neben dem Elternsein hast du ja noch mehrere Rollen. Mhm. Du hast ja schon einige Hüte angesprochen. Erzähl bitte mal den Zuhörern und Zuhörern, welche Rollen du sonst noch bekleidest.
Ja, wir sitzen nicht umsonst in der Fachhochschule. Ich bin seit mehr als 13 Jahren als Personalleiterin hier tätig im Haus und habe mir irgendwie von Anfang an die Latte sehr hoch gelegt, immer wieder nach den Kindern sehr rasch in diese Führungsrolle zurückzukommen. Und habe aus dieser eigenen Betroffenheit auch dieses, wie ich es auch immer wieder nenne, dieses Grenzgangs zwischen diesen Rollen, also Mama zu sein und diese Führungsrolle gut auszufüllen, um allen diesen gerecht zu werden, auch habe mich aus diesem Grenzgang heraus vor 3 Jahren auch selbstständig gemacht und bin da in einem sehr geringen Ausmaß, aber doch tätig als Trainerin, als Coachin für Frauen in Situationen, wo es um das Thema Und dieses große Thema Vereinbarkeit geht aber schlussendlich immer wieder auf diesen Fokus, wie erlebe ich mich denn als Frau, wie erlebe ich mich denn in all diesen Rollen da drinnen, damit ich selbst nicht verbrenne. Das ist eigentlich so dieses Grundthema, wo wir uns immer wieder treffen.
Und wo siehst du jetzt da die größten Herausforderungen in diesem Frausein, die sich nicht verbrennt?
Also eine der größten Herausforderungen erlebe ich tatsächlich bei mir und kriege ich auch immer wieder gespiegelt, sind die Ansprüche dieser Gesellschaft, die Erwartungshaltungen dieser Gesellschaft an uns Frauen, das neue Rollenbild in dem Sinn gibt es nicht. Das ist gleichzeitig gut und schlecht, würde ich sagen, weil wenn es nichts gibt, dann können wir grundsätzlich nichts falsch machen.
Kann ich Neues kreieren?
Gleichzeitig ist es aber schon so, dass ich merke, dass nicht nur berufstätige Mütter, auch berufstätige Väter so diese Suche beginnen nach, womit könnte ich mich denn identifizieren, wo könnte ich denn ein Leitbild herbekommen. Und diese Leitbilder fehlen uns ja derzeit in der Gesellschaft. Ich erlebe so zwei Pole, jetzt wieder fokussiert aufs Frausein. Entweder ich bin zu Hause bei den Kindern, dann werde ich auch gleich mal abgestempelt, als zu faul zum Arbeiten zu gehen. Und der andere Pol ist, wenn ich arbeiten gehe, so wie ich es tue, ich bin nicht einmal als Rabenmutter beschimpft worden. Ja. Und, oder Karrieregeil ist auch so eine Zuschreibung, die man dann schnell einmal erntet. Und das ist aber durchaus Menschen gibt, die gerne beides leben wollen, weil sie beides lieben, so wie ich. Das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft, auch in unserer Sprache, in unserer Haltung noch nicht drinnen.
Ich denke so, die Herausforderung ist ja auch immer wieder zu schauen, was ist genau das, was die Kinder brauchen, weil letztendlich ist ja das die Aufgabe. Aha. Aber die Frage eben auch, welche Rolle spielt die Frau, aber auch welche Rolle spielt der Mann in dieser Konstellation.
Korrekt, ja, genau.
Weil ich denke, da braucht es ein Umdenken, nicht nur bei den weiblichen Menschen und Menschinnen, sondern auch bei den Männern. Mhm. Da sehe ich zum Beispiel auch, dass wir Männer, jetzt spreche ich jetzt einfach mal im Wir, obwohl ich nicht für alle sprechen kann, da auch im völlig luftleeren Raum herumschwirren, um es jetzt so auszudrücken.
Das würde ich genauso sehen und ich möchte es auch noch verstärken, um einen Gedanken, Gleichberechtigung wird nicht funktionieren, meiner Ansicht nach, indem es Frauennetzwerke, Frauengruppen etc. gibt, sondern Gleichberechtigung bedeutet ja, dass es beide Geschlechter braucht dazu. Also wir brauchen die Männer genauso wie die Frauen, um dieses Thema der Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft zu treiben.
Das finde ich jetzt eine wunderbare Aussage. Vielen Dank dafür, weil ich diese Frauennetzwerke auch, die sprießen auch in meiner Wahrnehmung an allen Ecken und Enden heraus und ich stelle auch eben immer wieder die Frage aus, was wollt ihr und wie können wir es gemeinsam schaffen? Weil ich denke, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, du hast schon angedeutet, können wir nur gemeinsam schaffen.
Das Schlüsselwort und, ist gemeinsam.
Genau. Und die Qualität, die sogenannten weiblichen Qualitäten und die sogenannten männlichen Qualitäten, die braucht es in der Kombination. Du hast auch das Yin-Thema oder Yin-Management aufgeschlüsselt oder angeführt bei dir. Vielleicht kannst du auch dazu noch einmal was sagen, was du damit meinst, beziehungsweise wie dann Yin und Yang ja auch zusammenhängen, weil letztendlich gehören die auch zusammen. Und das ist ein wunderbares Symbol, das ich einfach genial finde.
Genau.
Und das ist die beste Aussage, die es überhaupt gibt für dieses Gemeinsame.
Genau, also der Taoismus reicht uns ja genau dieses Symbol dieser schwarzen und weißen Hälfte mit jeweils dem anderfärbigen Punkt. Und du hast es eigentlich jetzt schon in dieser Zusammenfassung völlig korrekt oder gut beschrieben. Ja? Es braucht dieses Gemeinsame, es braucht dieses Zusammenspiel dieser Kräfte. Das ist eine uralte Lehre in Wahrheit, die wir jetzt wieder ausgraben und uns zu eigen machen. Woher kommt es? Meiner Meinung nach kommt es daher, dass wenn man sich intensiv mit Frauengeschichte beschäftigt, ist es tatsächlich so, dass es in der Zeit vor dem Nationalsozialismus ein viel, viel höherwertigeres und gleichberechtigteres Frauenbild schon gab, als es dann durch diese politische Strömung sozusagen wieder alles zunichte gemacht hat. Also diese Strömung hat uns Frauen ja wieder sprichwörtlich zurückgeschmissen an den Herd, in die Familie als Reproduktionsfaktor Nummer 1 etc. Ja. Also wir waren bis dorthin schon viel, viel weiter, als wir es jetzt sind. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir erarbeiten uns das mühsamst zurück. Ob die Wege, wie wir es dann tun, immer wieder gut sind, das stelle ich in Frage, weil ich glaube, dass es in dieser Isolation nicht geht. Aber darüber haben wir schon gesprochen. Und es gibt natürlich in diesem Yin- und Yang-Prinzip gibt es Eigenschaften, Qualitäten, die man eher dem Yin, sprich dem Weiblichen, zuordnen und welche, die man eher dem Yang zuordnet. Und das, was ich erlebe in dem Frauenbild, das wir derzeit sozusagen als Karotte vor die Nase gehalten bekommen, geht es ja vielmehr darum, dass wir bessere Männer werden. Mhm. Und dass das aber nicht unserem Grundprinzip entspricht und dass daraus dann Krankheitsbilder entstehen, dass wir uns ausgelutscht fühlen, dass wir vielleicht sogar depressiv werden, ins Burnout schlittern, nicht mehr können oder an den Punkt kommen, wo Frauen sehr oft stehen und dann sagen, ja, wo bleibt denn eigentlich ich in diesem ganzen Wahnsinn? Das darf uns ja dann eigentlich gar nicht wundern. Ja? Also es gilt, um uns als Frauen, als Gesellschaft gesund zu erhalten, wieder die Rückkehr zu den geschlechtertypischen Qualitäten. Das heißt nicht, dass Frau sein bedeutet, ich bin immer ruhig, ich bin immer lieb, ich bin immer zurückhaltend, überhaupt nicht. Aber ich vergleiche das so gern mit Klavierspielen. Wir haben ja dort auch weiße und schwarze Tasten und weiß alleine klingt nicht gut und schwarz alleine klingt nicht gut. Es braucht diese Ausgewogenheit zwischen den Qualitäten, dann brennt man auch nicht aus. Und ich versuche das auf Basis dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, zur Yin-Coaching zu leben. Und das ist jeden Tag wieder ein neues sich reflektieren, motivieren, losgehen für diese Qualitäten, weil wir es ja nicht in unserer DNA haben. Ja, also die Vorbilder, die ich hatte, meine Mutter, andere weibliche Bezugspersonen, die hatten das ja nicht. Woher denn auch? Ja, also das darf sich ja jetzt erst wieder langsam manifestieren in uns.
Ich finde da den Ausdruck von Gerald Hütter so schön, der immer sagt, wir haben uns verwickelt und wir dürfen uns jetzt entwickeln. Genau. Und das finde ich einfach ganz genial, diesen Ausdruck, weil ich glaube, das beschreibst du jetzt genau. Es geht darum, die alten Bilder, wo man sich eben, wie auch immer das entstanden ist, eingewickelt hat oder verwickelt hat und jetzt eben im Sinne eines neuen Bildes zu entwickeln, zu weiterzubringen und Neues auf die Welt zu bringen. Und da bin ich bei dir, ich denke auch, es ist völlig falsch, wenn sich die Frauen als die besseren Männer versuchen. Das bringt nichts. Das bringt für die eine Seite nichts und für die andere Seite nichts.
Es bringt auch am Unternehmen nichts.
Absolut nicht.
Weil es beide Qualitäten braucht.
Genau. Du hast zuerst gesagt, und das hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt, du hast gesagt, die Ansprüche der Gesellschaft an die Frauen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob die Frauen nicht an sich auch schon für sich selber zu große Ansprüche haben, die dann natürlich durch die Gesellschaft noch einmal multipliziert werden.
Das stimmt. Lass mich nur mal einen halben Schritt zurückgehen. Ja. Ich glaube nicht nur, oder ich habe nicht nur das Gefühl, dass die Gesellschaft an uns Frauen sehr hohe Ansprüche hat. Ich glaube, dass es auch an die Männer hohe Ansprüche gibt. Ich diskutiere das tatsächlich mit meinem Mann sehr oft, der ja auch dieses neue Vaterbild mehr und mehr lebt oder dieses neue Rollenbild mehr und mehr lebt, der aber selber sagt, naja, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Weil Vorbilder gibt es auch da nicht.
Ja.
Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Wer die Ansprüche, ob die gesellschaftlichen Ansprüche sind oder die eigenen Ansprüche.
Ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an, dieses perfektionistische Denken, das wir Frauen sehr oft in uns tragen. Und tatsächlich ist der Perfektionismus ein Aspekt des Yangs. Also das Leistungsprinzip ist ja ein Aspekt des Yangs. Also da sind wir ja sehr, sehr stark in einer Vermännlichung drinnen. In dem Moment, wo wir perfektionistisch werden, wo wir uns die Latte so hochlegen, hat das sehr viel mit Anspruchsdenken zu tun. Sehr oft, sehr häufig kommt es tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit der Forschung beschäftigt, von der Vaterrolle oder von der ersten männlichen Bezugsperson. Es gibt viele Elternhäuser, wo auch dieses Prinzip Liebe gegen Leistung durchaus an der Tagesordnung war, kennen wir alle.
Kann ich gut nachvollziehen.
Genau, und aus diesem abgeleitet kommt auch diese Haltung. Ja. Dem kann man aber begegnen und ich habe viele Frauen schon begleiten dürfen, die aus dieser Perfektionismusfalle rausgehen in ein neues, extrem kraftvolles Frauenbild, weil da ist ja dann der Nährboden für wirklich diese Urkraft der Frau drinnen.
Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe mir auch gerade in der Corona-Zeit gab es ja sehr viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, auch mit der Frage, was ist so mein Männerbild? Und ich habe jetzt keine kleinen Kinder mehr, meine Kinder sind erwachsen. Und die auch wieder die Frage, was habe ich denen vorgelebt? Beziehungsweise was kann ich ihnen jetzt noch vorleben und geben, auch wenn sie selbst Kinder in die Welt bringen. Und ja, das ist schon eine spannende Diskussion. Und da bin ich ganz bei dir. Es ist für uns auch total schwierig, weil wenn ich meine Eltern ansehe, die sind jetzt so knapp an die 90, dann haben die dann ein völlig anderes Verständnis von dem, wie sie Beziehung leben, wie sie die Vater- und die Mutterrolle oder die Frau- und die Mannrolle leben, als wie das, was ich mir vorstelle. Und meine Söhne haben dann wieder ein anderes Verständnis und die nächste Generation wird wieder ein anderes Verständnis haben. Aber ich glaube, da dürfen wir uns weiterentwickeln.
Und ich glaube, da nimmst du ja dann auch als Großvater für die Enkelkinder auch wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle ein.
Definitiv, ja, definitiv. Was mir immer so wichtig ist, ist immer die Frage, wir haben jetzt darüber gesprochen, was die Ist-Situation ist. Aber wenn wir uns nicht im Klaren sind, wo wir hinwollen, also was könnte denn eine Zukunftsperspektive sein, dann ist es schwierig, dorthin zu kommen. Also was wäre denn so im Moment zumindest, weil ich denke, das wird sich auch weiterentwickeln, dein Bild von einer Frauenrolle, aber auch dein Bild von der zukünftigen Männerrolle in einer lebenswerten Arbeitswelt oder in einer lebenswerten Gesellschaft, so wie ich das so gerne bezeichne.
Also ich habe schon so diesen, es gibt, du kennst diese Studie, vielleicht fange ich nochmal anders an, dass wir für Gleichberechtigung Mann und Frau noch tatsächlich 134 Jahre brauchen. Das ist ja richtig lange Zeit eigentlich, das sind viele Generationen. Und ich träume schon ein bisschen davon, dass es nicht diese 134 Jahre braucht, für meine Kinder, aber auch für deren Kinder. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir, also ich glaube, dass unsere Sprache da sehr viel uns transportiert. Und wenn wir nicht mehr über Quotenfrauen sprechen oder wenn wir uns bei Personalbesetzungen auf Führungsebene nicht mehr darüber unterhalten, nehmen wir jetzt einen Mann oder nehmen wir jetzt eine Frau, sondern wenn das alles in dem völligen Selbstverständnis ist, dass wir den, die Richtige suchen oder finden, dann ist schon sehr ein weiter Schritt gediehen, jetzt wieder auf Unternehmenssicht gesprochen. Und bei diesen Rollenbildern, also das braucht meiner Ansicht nach schon noch einen Augenblick, bis wir die bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht das Rollenbild geben wird, sondern Frau sein bedeutet ja sehr vielschichtig, sehr vielfältig zu sein. Negativ konnotiert heißt es ja, wir sind sehr oft unberechenbar, ne? Aber das kommt eben aus dieser Vielschichtigkeit heraus und vermutlich gibt es auch diese vielschichtigen Rollenbilder, weil ich habe schon den großen Wunsch an diese Gesellschaft, dass Frau so leben darf, wie es für sie passt. Und wenn das heißt, ich bleibe 5 Jahre bei meinen Kindern zu Hause, dann muss das auch ein Modell sein, das wir abgelten. Weil wir reden dann von Nichterwerbstätigkeit, also das zieht ja dann doch auch andere Kreise mit sich. Und es gibt Frauen so wie mich, die sagen, na bitte, lasst mich noch im Mutterschutz wieder zurück, ich würde gern wieder arbeiten gehen. Und dazwischen ist auch noch ganz viel Platz für Möglichkeiten. Und genauso sehe ich das in den Männerrollen. Es gibt Männer, ich habe selbst einen Mann in der Abteilung, der vor einem Jahr Vater geworden ist. Der war jetzt 3 Monate in Väterkarenz und ist völlig erfüllt und glücklich wieder zurückgekommen. Und ich glaube, dem hätte es auch gut getan, noch länger zu Hause zu bleiben bei seinem Sohn. Und diese Möglichkeiten brauchen wir, weil Vielfalt und Agilität muss sich halt auch in den Rollenbildern widerspiegeln, meiner Ansicht nach.
Aber das ist Zukunftsbild bedeutet ja nicht, dass es nur eine Rolle gibt, sondern dann ist das Zukunftsbild eine vielfältige Mischung an Möglichkeiten, an Optionen.
Richtig. Und ich spreche jetzt einmal nur von Mann, Frau als Geschlechterrollen. Gibt es ja dann noch viele andere Möglichkeiten auch.
Ja, es wäre spannend, da wirklich das auch gesellschaftlich noch weiter zu diskutieren. Ich denke, was für mich vor allem fehlt, ist eben diese, eine Basis und eine Diskussionsplattform oder eine Diskussionsbasis, wo man über solche Dinge überhaupt spricht. Weil letztendlich stecken ja immer unsere Gewohnheiten, unsere Mindsets, unsere Bilder, die wir mitbekommen haben, dahinter, die uns verhindert, neue Bilder zu kreieren. Und diese Bilder mal in Frage zu stellen, das wäre schon mal der erste Schritt. Und dann weiter zu schauen, okay, was gibt es denn noch für Alternativen? Mhm. Weil wie du sagst, 3 Monate, ich habe einen Bekannten, der ist schon vor vielen Jahren überhaupt zu Hause geblieben bei den Kindern. Und das war für den extrem schwierig, vor allem auch dann von allen anderen in seinem Umfeld angesprochen zu werden, warum er der einzige Mann ist am Spielplatz. Mhm. Und warum seine Frau arbeiten geht und nicht zu Hause bleibt und er zu Hause bleibt. Das war eine richtige Herausforderung für ihn, auch als Mensch, als Mann. Und auch in der Familienkonstellation natürlich.
Und gleichzeitig ärgert es mich aber dann immer auch wieder ein bisschen, wenn diese Männer so gefeiert werden, als die Helden, die der Frau dann die Arbeit abnehmen. Das ist ja, also solange wir dieses Gedankengut in uns tragen, ich mag auch nicht, wenn wir darüber sprechen, in unserem Sprachgebrauch, dass eine Frau ein Kind bekommt. Ja, rein physiologisch stimmt es, aber ein Paar bekommt ein Kind. Und das heißt ja auch, die Verantwortung darf auch zwischen den beiden, in welcher Form auch immer und in welchem Verhältnis auch immer, aufgeteilt werden. Mhm. Aber da ist, finde ich, schon die Sprache noch etwas, wo wir sehr, sehr hellhörig sein dürfen.
Mhm. Umgekehrt erlebe ich auch ganz viele Frauen, die sagen, mein Kind. Mhm. Und ich habe auch einmal eine Kollegin, die hat immer die Frau dort ausgebildet und sagt, das ist euer Kind. Das ist nicht deines, und das ist, sondern eures. Und auch das Eure ist ja auch wieder so ein Besitz. Anspruch, es gehört euch ja nicht, das Kind, oder?
Ja. Naja, da sprichst du, glaube ich, schon auch was Wichtiges an. Es braucht natürlich immer wieder beide, und wir Frauen dürfen auch auslassen. Mhm. Ja. Es gibt ja ganz viele Mütter jetzt ganz explizit, und da nehme ich mich bei meiner ersten Tochter überhaupt nicht aus. Da hatte ich das wirklich die zutiefste Überzeugung in mir, das kann nur ich und sonst kann es keiner. Mhm. Ja, und das stimmt aber gar nicht. Viele Wege führen nach Rom. Mein Mann macht die Dinge komplett anders wie ich, aber das Ergebnis ist am Ende dasselbe. Und das diskutiere ich sehr oft mit Frauen, einfach einmal zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt zurück, mache den Raum auf für andere Möglichkeiten und lasse auch den Vater des Kindes, meinen Mann, meinen Partner, meine Partnerin einfach die Dinge tun, wie sie tut. Mhm. Im Sinne von loslassen.
Ja, wobei, da darfst du, glaube ich, auch mit dir nicht so streng sein. Du hast das 9 Monate in dir getragen, dieses Wesen, sagst du es mal neutral. Mhm. Und dass da natürlich eine extremste Verbindung und Bindung da ist, ist ja mehr wie nachvollziehbar. Mhm. Und dass man dann, wenn man dieses Kind sozusagen aus dem eigenen Körper freigibt, dass dann diese Bindung nach wie vor da ist, denke ich, ist also für mich als Mann jetzt nachvollziehbar. Mhm. Also jetzt einfach, obwohl
aber Windel
nicht
wechseln
kann.
Und Flascherl geben kann der Papa genauso.
Nein, dass es kann, ist klar, aber dass deine Erwartung, dass ich derjenige bin, der es am besten kann, dass das dadurch gegeben ist, ja, würde ich jetzt einmal auch nachvollziehen können. Mhm. Was ist das, was du vielleicht Unternehmerinnen und Unternehmern oder Managerinnen und Managern empfehlen würdest, dass sie einen ersten Schritt in die Richtung gehen, dass also Männer und Frauen auf eine gleiche Ebene gestellt werden und dass sie sozusagen diese beiden Qualitäten, wenn wir jetzt von diesen typisch männlichen und typisch weiblichen Qualitäten sprechen, dass sie die wirklich unterstützen und fördern, dass die auch im Unternehmen gelebt werden können. Was wären da so Ideen von dir oder Empfehlungen vielleicht?
Mhm. Ich bin kein Unternehmensberater, also da tue ich mir sehr schwer. Ich würde es vielleicht über die Führungsstile versuchen, einmal zu beschreiben. Ich habe einen ganz, ganz unkonventionellen Führungsstil, glaube ich, für mich entwickelt. Also den wirst du in keinem Lehrbuch finden. Vielleicht ist das noch eher der situative Ansatz. Da passt es vielleicht am besten rein, weil der am meisten Freiraum lässt.
Okay.
Aber ich führe schon sehr, sehr über diese Weiblichkeit, über Verbindung, über gemeinsam. Das heißt nicht, dass jetzt bei uns eine rosa-rote Wolke über der Abteilung schwebt. Ich kann in der Sache durchaus sehr hart sein. Und da bin ich wieder ganz bewusst in meinem doch auch vorhandenen Yang-Prinzip. Das keine darf Frage. Ich auch sein, das muss ich auch. Es hat auch damit zu tun, dass es Entscheidungen zu treffen gilt und, ja. Also ich kann nicht den ganzen Tag einfach nur auf meiner Wolke schweben. Aber es hat am Ende des Tages, mag ich es sehr, sehr gerne zusammenfassen, über den Begriff der Menschlichkeit. Der ist zwar vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wir wissen alle, was wir damit meinen. Das ist einfach wieder dieses Zurück zum Individuum, dieses Zurück auch zu der eigenen Persönlichkeit, zu der eigenen Wahrhaftigkeit bedeutet. Und umgelegt auf mich bedeutet es, dass ich auch diese Wahrhaftigkeit leben muss, dass ich mein Herz aufmachen muss, dass ich vertraue. Und dieses Vertrauen biete ich meinen Mitarbeitern schon sehr, sehr offen an. Also ich bin da schon sehr, ja, sehr herzoffen mit ihnen. Genau, und das ist auch das, was ich erlebe bei uns in der Organisation, dass manche mich oft zur Seite nehmen und sagen, du machst es so anders, warum, was tust du? Ja, oder was tust du nicht? Das ist ja auch eine gute Frage. Jetzt ist ja eine Hochschule eine grundsätzliche Organisation, die diesen Freiraum anbietet. Mhm. Das schätze ich ungemein. Ob das in einem Industriebetrieb auch so gut zum Umsetzen wäre, kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann jede Frau in einer Führungsrolle einfach nur ermutigen und vielleicht gar nicht so sehr auch jede Frau in einer Führungsrolle, sondern jede Frau in ihrer Rolle in einem Unternehmen ermutigen, ihr so authentisch wie möglich zu leben und sich so wenig wie möglich auch anzupassen, sondern einfach im Frausein und in diesen weiblichen Qualitäten zu sein, dann ist da ganz viel Potenzial drin.
Mhm. Ja, das ist eine schöne Perspektive. Mhm. Und diese Wahrhaftigkeit leben, das ist auch ein Begriff, den ich gerne unterstreichen würde, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir in den Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft brauchen. Mhm. Dass Menschen generell, egal welches Geschlecht, zu dem stehen, was sie sind und sich dessen auch bewusst sind. Mhm. Ja, cool, vielen Dank. War ein spannendes Gespräch und ich wünsche dir für deine Rolle im Frausein alles Gute und, ja, und auch viele positive Energien dafür, dass du das auch gut verbreiten kann in deinem Wirkfeld.
Dankeschön, danke dir.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.